Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum Forschungsfunk, dem Wissenschaftspodcast der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast bei uns. Das ist Professor Raimund Brozak vom European Campus Rottal-Inn der Technischen Hochschule Deggendorf. Herzlich willkommen, Raimund. Schön, dass du da bist. Raimund, du bist, ich muss es runterlesen, weil du so viele Funktionen hast. Du bist Studiengangsleiter für Industrial Engineering. Du bist Leiter der Forschungsgruppe Grüne Gase am Technologiezentrum Energie, was eine Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf mit der Hochschule Landshut ist. Und du bist auch Mitglied im Leitungsgremium des Promotionsverbundskollegs Life Science und Grüne Technologien. Also du scheinst ein viel beschäftigter Mann zu sein. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute hier bist und dich mit uns über das Thema Energiegemeinschaften unterhalten möchtest. Energiegemeinschaften. Kannst du uns in einem Satz oder zwei, drei Sätzen sagen, was das ist? Wir werden genauer auf das Thema noch einsteigen natürlich, aber dass wir einfach mal so einen Einstieg haben und wissen, worum es dabei geht.
Das Ziel ist letztendlich, dass in der Nachbarschaft, das heißt in einem räumlich umgrenzten Raum, in einer Gegend, die Erzeuger oder die Möglichkeiten zur Erzeugung von erneuerbaren Energien genutzt werden, auch vor Ort genutzt werden und dass die miteinander sozusagen die Daten austauschen, dass man das optimal nutzen kann. Also Gemeinschaften gründet, wo Erzeuger und Verbraucher zusammenarbeiten und möglichst viel von der vor Ort erzeugten Energie auch selber wirklich verbrauchen.
Mhm. Okay, also da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Ihr habt seit Anfang 2024 und es wird gehen bis 2026, also Mitte 2026, ein Interreg-Projekt zu solchen Energiegemeinschaften. Wie immer in der Wissenschaft ist der Name des Projekts etwas kryptisch, NRG.com oder Energy.com, wie auch immer. Ich habe die KI gefragt, die wusste es auch nicht ganz genau, was es bedeutet, aber viel wichtiger ist uns natürlich zu erfahren, was da dahinter steckt, worum es dabei geht und welches Ziel ihr dabei verfolgt.
Das Ziel ist zunächst einmal zu analysieren, wo gibt es gute Beispiele für Energiegemeinschaften. Zum Beispiel ist es in Österreich so, dass dort das Thema schon länger auf dem Schirm ist und dort schon einige Energiegemeinschaften aktiv sind, wo also die Erzeugung, der Verbrauch vor Ort geregelt wird. Und wir uns sozusagen diese Best-Practice-Beispiele anschauen und dann versuchen, daraus zu lernen, was waren die erfolgskritischen Punkte, dass das klappt. Da geht es ja um Menschen, da geht es um Technologie, da geht es um Genehmigung, da geht es um energierechtliche Rahmenbedingungen. Das alles mal zu hinterfragen und zu schauen, okay, was waren eigentlich die kritischen, die erfolgskritischen Punkte und wie könnte man dann im zweiten Schritt eine Art Empfehlung aussprechen für Interessierte, die in diesem Interreg-Donau-Raum sozusagen Interesse haben, auch Energiegemeinschaften zu gründen.
Gibt es einen Grund, warum wir da ein bisschen hinten dran sind und uns bei anderen, bei kleineren Nachbarn, in dem Fall Österreich, abschauen müssen?
Vermutlich sind es die Rahmenbedingungen, also die energierechtlichen. Es ist nicht so, dass es bei uns sowas nicht gibt. Wir haben zum Beispiel im Landkreis Cham schon eine erfolgreiche Energiegemeinschaft, dort heißt es Regionalwerk, die vom Landkreis selber organisiert werden, wo sie sich dann eben auch energierechtlich beraten haben lassen, damit das bei uns entsprechend umgesetzt werden kann. Das ist so eine Art Blaupause, wo jetzt weitere Landkreise draufspringen, auch der Landkreis Passau zum Beispiel, die vorhaben, so eine Energieregionalwerk zu gründen, da heißt es halt anders. Es gibt auch einen privaten Unternehmer, den Andreas Engel, der so ein bisschen Vorreiterrolle hier in Bayern gespielt hat für solche Energiegemeinschaften. Und das läuft an, weil man merkt, dass vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien, wo ja nie exakt vorhersagbar ist, wie viel gerade produziert wird. Ja. Da haben wir ja teilweise jetzt im Sommer wieder viel zu viel PV-Strom gerade in Niederbayern bei uns.
Jetzt schon im Frühling, ne?
Jetzt im Frühling schon und mittags ist dann einfach, die werden abgeriegelt. Und neue PV-Anlagen kann man teilweise nicht bauen, weil man keinen Netzeinspeisepunkt kriegt. Also die Netze, die ja, Einspeisepunkte sind zu weit weg. Und wenn man dort selber eine Leitung legen muss als Investor, dann wird es irgendwie so teuer, dass sich das Gesamtprojekt nicht lohnt. Und aus dem heraus, das ist jetzt ein Beispiel, das ist für Wind ähnlich natürlich, bei uns spielt der Wind keine große Rolle, aber aus dem Beispiel heraus gibt es natürlich die Idee zu sagen, versuchen wir doch das, was erzeugt wird, auch vor Ort in unserer Nachbarschaft möglichst effizient zu nutzen, dass wir es gar nicht alles einspeisen in dieses Netz, um es dann weiter weg zu transportieren, sondern wirklich vor Ort zu nutzen. Right. Und aus dem heraus ist die Notwendigkeit einfach da und das sieht man immer mehr. Und damit kann es gelingen, sozusagen auch die Netze zu entlasten, dass man sagt, wir regeln das irgendwie dezentral vor Ort, möglichst weit, um dann auch einen Zubau zu ermöglichen und nicht nur hier die Vorteile natürlich auch, als wenn man das selber auch investitionsmäßig, man versucht natürlich auch, wenn man hier in der Region das investiert und die Energie vor Ort erzeugt, muss man nicht irgendwie Öl einkaufen oder sonst was an fossiler Energie und das sind ja Ausgaben in Richtung anderer Länder. Wir können da viel Wertschöpfung in der eigenen Region halten.
Absolut. Ich genauso. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Hier in der Region Ostbayern war ja, du hast ihn bereits erwähnt, der Landkreis Passau mit dem Klimaschutzbeauftragten Peter Ranzinger, euer Ansprechpartner, aber auch die Bürgerenergie Bayern. Wie ist es da so gelaufen mit, oder was waren da die Anknüpfpunkte?
Also gut, der Landkreis Passau ist da sehr innovativ. Leider ist der Herr Ranzinger jetzt seit einen Monat in Pension oder so, aber immer noch aktiv und für uns auch noch verfügbar und die versuchen das auch weiterzutreiben. Die haben ja gestartet auch schon mit einer Initiative, so eine Hyperlar heißt es, also als Wasserstoffregion hier sich zu etablieren und das ist ein Baustein in Energiegemeinschaften, dass man neben dem, dass man versucht, möglichst direkt die Energie vor Ort zu nutzen, bedarf es dann doch auch für die Zeiten, wenn es auch dort zu viel ist, eine Speichermöglichkeit. Und das sind einerseits Batterien, wo man vor Ort speichert und wieder nutzt, zum Beispiel in der Nacht. Aber die Batterien sind halt in der Kapazität begrenzt. Also die Menge an Energie, die ich dort speichern kann, ist sehr begrenzt. Und dementsprechend wird es auch spannend, perspektivisch darüber nachzudenken, ob man nicht Wasserstoff als langfristigen Speicher mit in die Systeme integriert. Man braucht einen Elektrolyseur und Wasserstoff über die Schiene hat sich Landkreis Passau schon vor 3-4 Jahren möglichst viel Informationen geholt und Gemeinschaften gegründet, die da Interesse haben, sowas auf die Beine zu stellen. Und aus dem heraus hat sich jetzt das Projekt da ergeben, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt einmal schauen, ob wir das noch breiter aufbauen können. Also, dass die vor Ort zusammenarbeiten, erst einmal direkt die Nutzung der Energie und perspektivisch Einbau von Speichern.
Gut, Landkreis Bayern, Landkreis Passau sind wir in Bayern, aber insgesamt sind in eurem Projekt, wenn wir da nochmal drauf schauen, Energycom, 12 Länder beteiligt entlang der Donau. Und man kann sich leicht vorstellen, dass die Levels an Erfahrung mit Energiegemeinschaft natürlich ganz unterschiedlich sind. Ja. Und wahrscheinlich auch die Vorstellungen, brauchen wir sowas überhaupt? Also besteht überhaupt eine Notwendigkeit? Und wenn man feststellt, es besteht eine Notwendigkeit, wie gehe ich die Sache an von Anfang an?
Das soll das Ziel sein, dass man, wir haben natürlich in diesen Ländern die Partner, die schon Interesse haben, so ein Thema voranzubringen als unsere Projektpartner. Aber das ist richtig, der Stand des Wissens und der Technik in den Partnerländern ist sehr unterschiedlich. Da sind halt welche dabei, wie jetzt Österreich, die sozusagen unsere Vorreiter sind. Und da sind welche dabei, die halt da noch deutlich weniger wissen. Deswegen ist ja auch das Ziel, diese Best Practice zu erarbeiten, was handig erfolgskritischen Punkte und sozusagen dann eine Art Weißbuch zu schreiben, so Handlungsanweisungen, wie könnte es gehen. Dabei muss man berücksichtigen, dass die kulturellen Randbedingungen, die energierechtlichen Randbedingungen in den Ländern alle irgendwie auch wieder etwas unterschiedlich sind. Das heißt, wir brauchen die Partner ja auch, dass die wissen, wie geht das bei uns vor Ort, aber trotzdem mit dem Best Practice, mit dem Erfolgsbeispiel aus den anderen Ländern, dass die sagen, okay, so könnten wir starten und möglicherweise einige der Fehler, die andere schon gemacht haben, vermeiden.
Du hast gesagt, Passau ist weit vorne dabei, haben sich schon vor Jahren Gedanken gemacht. Ich als Laie habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir die Vibes da anschaue in den Medien, aber besonders in den Social Media, dass die Gesellschaft in Deutschland ein bisschen ermüdet ist von dem Thema Energiewende. Manche sagen, kann ich gar nicht mehr hören, aber die Notwendigkeit besteht natürlich. Der Klimawandel ist einfach da und wir brauchen eine Energiewende. Überlagern solche Stimmungen und Emotionen spielen natürlich eine ganz große Rolle bei dem ganzen Thema. Überlagern solche Stimmungen manchmal die Sicht auf viele gute Dinge, die schon passieren, wie du sie jetzt berichtest, zum Beispiel aus Passau?
Mit Sicherheit. Also sozusagen das Interesse an diesen Themen hängt natürlich auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage und mit der Sicht auf das Thema zusammen. Und jetzt rücken natürlich auch andere Themen in den Vordergrund. Wir haben Krieg in Europa, wir haben Regierungen, die irgendwie verrückt spielen, meiner Meinung nach. Und von dem her wird das Augenmerk auf das Thema erneuerbare Energien ein bisschen weggelenkt, auf andere auch wichtige Themen. Nichtsdestotrotz hält der Klimawandel nicht an. Also das ist ja nicht ein Wandel, das ist eine Katastrophe.
Naja.
Weil Wandel hört sich immer so ein bisschen an, muss man sich halt anpassen, müssen wir auch. Aber es wird ja immer schneller, dass sich die Extremstwetterereignisse mit allem, was da dranhängt, häufen. Und das ist eine Katastrophe, die auf uns zurollt. Und wenn wir nicht massiv jetzt alle dort versuchen, was zu ändern, das einzubremsen, dann wird das wahrscheinlich eben zwangsläufig auf Punkt 1 in der Wahrnehmung rücken, weil es einfach, wie wir es im Ahrtal gesehen haben, extremst katastrophale Folgen haben kann.
Wenn sich vielleicht auch das Augenmerk der Allgemeinheit vielleicht ein bisschen abwendet, aktuell, aber so ist es in den Fachkreisen ja dann doch anders. Ihr wart jetzt gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, beim Jahrestreffen des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse, eine der wichtigsten Plattformen zum Austausch beim Thema Energiewende. Und euer Workshop, den ihr dort anbietet als EnergyCom, der war sofort ausgebucht, was ja ein tolles Ergebnis ist und was auch zeigt, dass das Interesse da ist und auch das Interesse an euren Ergebnissen oder euren ersten Ergebnissen, die ihr schon vorweisen könnt. Wie war das da so?
Ja, also das waren, ich habe es nicht gezählt, aber sicherlich 200-300 Menschen aus ganz Deutschland, die sich mit Energiesystemen beschäftigen, vor allen Dingen auch mit dem, was dazukommt. Wir müssen halt Daten erfassen, wir müssen wissen, was tun wir wann, auch in diesen Energiegemeinschaften, weil diese Fluktuation, diese Wetterabhängigkeit und dann auch die Verbrauchssituation, die ja auch nicht immer gleich ist, die muss man ja kennen, um dann eigentlich ein System zu bauen, das höchst effizient ist, damit man nicht abregeln und damit quasi eine Investition, die getätigt ist, ja im Sande verläuft, weil man den Strom, der erzeugt werden könnte, zu dem Zeitpunkt abregelt und somit haben wir ja keinen Nutzen davon. Das ist ja wirtschaftlicher Chaos. Deswegen macht es Sinn zu wissen, was passiert wann. Da brauchen wir KI dafür. Dann brauchen wir einerseits die Daten, aber dann künstliche Intelligenz, die uns hilft, zu analysieren, was tun wir wann. Ist es möglich, das nicht irgendwo an einem anderen Ort in dieser Energiegemeinschaft zu nutzen direkt, weil das ist immer der beste Weg? Oder müssen wir speichern? Heißt, haben wir einen Verlust, aber es ist besser wie gar nicht. Strom zu nutzen. Absolut. Oder speisen wir dann doch wieder in das Netz ein an zu einem bestimmten Zeitpunkt das, was vor Ort nicht genutzt und gespeichert werden kann. Das bedeutet, wir müssen hier Intelligenz ins System bringen und das war so das Hauptziel dieses Workshops. Und unser Workshop mit Energiegemeinschaften, da ging es natürlich darum, wie kann man das vor Ort dezentral regeln. Ja? Da waren Menschen, die sich auf bayerischer, auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene darüber Gedanken machen, wie sie große Energienetze stabil kriegen Und wir waren eben die, die sagen, wir regeln das dezentral in unseren Energiegemeinschaften im kleineren Raum, weil wir glauben, dass die Energiegemeinschaften ein wichtiger Punkt sind im Bereich der erneuerbaren Energien, weil wir vieles vor Ort regeln müssen, um auch Verluste zu vermeiden und das Gesamtsystem resilienter zu machen.
Wobei auch das kleine, die kleine Gemeinschaft ja schon eigentlich ein komplexes Konglomerat ist, ne? Mit vielen Stakeholdern und auch vielen Parametern, die eine Rolle spielen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch auf der kleinen Ebene ein Tool wie KI schon erforderlich ist, um das zu regeln.
Ganz genau, also das ist erforderlich, weil wir halt, was heißt eine kleine Ebene, das ist für uns zum Beispiel eine Gemeinde, ein Landkreis, das ist dann schon das größte System, das aus unserer Sicht hier betrachtet wird. Und dort muss natürlich auch überlegt werden, was passt ins System. Wir müssen uns die Infrastruktur anschauen, wir müssen wissen, was ist denn da? Haben wir zum Beispiel, ja, wie schaut die Stromleitung, also die Netzinfrastruktur aus? Sind andere Energienetze vorhanden? Ein Wärmenetz zum Beispiel, eine Gasleitung, irgendwelche Möglichkeiten, diese Energie auch zwischen zu puffern? Und auf der Basis muss man dann genau eben entscheiden, welche Daten sind da, was brauchen wir und wie können wir das so verknüpfen mit künstlicher Intelligenz, dass wir lernend über die Zeit hinweg das Gesamtsystem optimieren.
Ihr habt in eurem Projekt prinzipiell drei Bausteine definiert. Das ist der sogenannte Startup-Pilot, also Pilot-Startup-Pilot, den Tech-Pilot und den Awareness-Pilot. Also es geht darum zu schauen, okay, welche Grundvoraussetzungen hat man überhaupt, wie du es gerade schon erwähnt hast. Dann, es gibt unheimlich viele technische Aspekte zu beachten und wir sprechen ja immer von hier jetzt von Gemeinde, von Bürgerbeteiligungen, also von einzelnen Menschen, die da mit dabei sind. Es geht um Bewusstsein, Transparenz und um Motivation. Klingt sehr schwierig für mich.
Ja, also die technischen Details, sage ich mal, das ist mal der eine Punkt. Da kommt die KI dazu, das sind natürlich die Erzeugungen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten von PV, Wind, Geothermie, Biogas. Ja, viele Möglichkeiten, Wasserkraft natürlich. Wir beziehen uns rein auf Erneuerbare. Es gibt die Bürgerenergiegemeinschaften, die beziehen sich nicht rein auf Erneuerbare, sondern dort sind auch andere fossile Energieformen möglich. Wir sagen, wir beziehen uns auf die erneuerbaren Energiegemeinschaften. Das ist auch jetzt im europäischen Kontext schon differenziert und da gibt es auch sozusagen Regelungen dafür. Ja, das ist dann die rechtliche Seite. Was kann man wie machen? Das spielt eine Rolle. Und die Awareness ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wir müssen die Stakeholder, und das sind also nicht nur die Techniker, die Ingenieure, die das vor Ort machen oder die Investoren, die sagen, ja, ich habe spannende Themen, ich würde da 100 Megawatt PV-Park hinbauen, was vielleicht auch auf Widerstände stößt dann in der Region. Wir müssen die Bürger in dieser Region mitnehmen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und da ist zum Beispiel halt die Wissenschaftskommunikation ein Riesenaspekt, wo wir jetzt auch in anderen Bereichen mit der Universität in Passau kooperieren, die zu den Themen Wandel, Kommunikation für Wandel. Wir beziehen das auf Wandel im Bereich der Energiesysteme. Viel Erfahrung haben im Bereich der Forschung, wo wir also auch eine Doktorarbeit am Laufen haben, wo wir sagen, das ist ein Thema, das gehört jetzt unbedingt dazu. In meiner Forschungsgruppe haben wir also die Technik, wir haben diese KI-basierten Energiezellensystemanalysen und wir haben das Thema Kommunikation, Akzeptanzforschung. Und das spielt da mit rein.
Aha, okay, da bin ich persönlich auch interessiert, was dabei rauskommt. Wenn man sich so eine Energiegemeinschaft mal anschaut, man hat einen Landkreis, vielleicht im Zentrum, das heißt Landkreis wäre schon die größte Einheit. Man hat Bürgerschaften, lokale Wirtschaft, Industrieansiedlungen möglicherweise, Regionalwerke, also die regionalen Energieversorger. Euer Startup-Pilot, den ihr da definiert habt, das ist quasi die Plattform, auf der sich alle bewegen und zusammenfinden. Ist das so richtig verstanden?
Genau, also dort finden sich alle zusammen. Wir machen auch sogenannte Stakeholder-Meetings, wo wir natürlich die Projektpartner teilnehmen, aber wir laden sozusagen in den Regionen der teilnehmenden Länder Das wird dann vor Ort organisiert, auch immer interessierte, schon aktive oder interessierte perspektivisch, die sowas umsetzen wollen, mit ein, um dann dort erst einmal zu erfahren, was machen wir und wie geht es denn am besten. Wie gesagt, am Schluss soll ein Weißbuch rauskommen, so eine Handlungsanweisung, die dann auch nochmal regional spezifiziert wird, wie man das Thema angehen kann.
Man sagt ja gern, viele Köche verderben den Brei. Andererseits, eine Großküche hat auch Spezialisten oder Teileinheiten, die dann zusammen am besten funktionieren und eben Haute Cuisine machen oder was auch immer. Also da kommt was raus dabei. Wahrscheinlich ist es hier genauso, dass jeder seinen Part hat und man sich am Ende ja vereinigt auf ein Ziel, das man erreichen möchte und dass hier nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Auch wenn es manchmal schwierig ist, kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich auch andere Interessenslagen vielleicht noch mit reinspielen, die jetzt ein bisschen abseits von dem sind.
Also das Thema ist ja, wir müssen ja im Vorfeld das schon klar definieren, was wollen wir. Das Ziel, zumindest das, was wir erreichen wollen, das muss ja vorher schon definiert sein. Wir müssen einen Förderantrag schreiben. Das ist eine Koordinationsaufgabe im Vorfeld. Wir müssen die Partner dazu finden, die Partner dazu einladen, mit uns gemeinsam so die Strategie für dieses Projekt zu entwickeln, das genau zu differenzieren, wer macht was und welche Tasks sind damit verbunden und welche Resultate erwarten wir dabei, in jedem einzelnen, bei jeder einzelnen Aufgabe. Und das ist ja die Grundlage, die sozusagen für unser Projekt, das ist ja die Grundlage für die Genehmigung des Projektes, das ja zunächst einmal eingereicht wird bei der Europäischen Union. Und die bewerten das und sagen, okay, das scheint Sinn zu machen, ist gut organisiert. Und dann versuchen wir das im Projekt abzuarbeiten. Natürlich gibt es dann wie immer Überraschungen, wo man sagt, naja, das haben wir uns schön ausgedacht, so klappt es nicht ganz. Aber die Richtung ist klar. Also wir müssen halt dann schauen, wie wir damit umgehen können.
Aber man lebt ja mit den Konflikten und die Konflikte sind ja auch ein Teil von dem an Erfahrung, was man wieder weitergeben kann an andere und sagen, passt da auf, das ist ein kritischer Punkt, den haben wir vorher nicht bedacht. Den könnt ihr vorher vielleicht ausschalten, wenn ihr von uns lernt. Du hast einen ganz, aus meiner Sicht, unheimlich wichtigen Punkt vorher schon mal kurz angesprochen, das ist die Wertschöpfung vor Ort. Ich glaube, ein großes Problem der Energiewende ist ja auch, dass man in früheren Jahren das so gemacht hat, man hat irgendwie Land verkauft an einen Investor, der schöpft die ganzen Profite ab, die Leute dort haben nichts davon, außer dass sie halt das Windrad sehen oder die Windräder sehen oder die Solaranlagen sehen. Und ich denke auch, man muss die Leute sagen, okay, das ist unser Ding, das ist, da profitieren wir alle davon. Wir nehmen erstmal die Energie raus, alles Weitere können wir verkaufen. Das, glaube ich, dieses Umdenken hat stattgefunden oder findet gerade statt, dass man sagt, so können wir es nicht machen mit den Investoren, wir müssen selber hier ran.
Ja, da hat natürlich jetzt in der letzten Zeit viel dazu beigetragen, dass sozusagen viele private Häuslebesitzer mittlerweile eine PV-Anlage auf dem Dach haben. War jahrelang einfach auch wirtschaftlich interessant mit den hohen Einspeisevergütungen. Die Bank sofort den Kredit gegeben, ohne groß zu zucken, weil es klar war, mit der Einspeisevergütung über 10, 11 Jahre hat sie das refinanziert und für diejenigen, die das auf dem Dach haben, haben wir nochmal 8, 9 Jahre Profit daraus ziehen können. Und aus der Erfahrung heraus, glaube ich, hat sich also ein bisschen die Sicht auf diese erneuerbaren Energien bei vielen schon verändert. Mhm. Das einmal im Kleinen oder Kleinsten. Und dann führt es natürlich dazu, dass man auf der anderen Seite, wenn man jetzt sieht, da wird jetzt da vor der Haustür in Ostdeutschland oder Norddeutschland habe ich das mitgekriegt, da werden dann Windräder gebaut, massiv. Die Landwirte, die Grundstücke besitzen, über Pachteinnahmen werden Millionäre und die kleinen Häuslebesitzer oder die Bewohner von Wohnungen, die darauf hinschauen müssen, die haben nichts davon. Die sind mittlerweile schon militant dagegen. Ne? Wenn man das jetzt einmal mit einbezieht und sagt, wir brauchen da Bürgerbeteiligung, wir müssen das so gestalten, dass mindestens 50% der Investition von Menschen, die vor Ort sind, getätigt werden können, eher mehr noch, Dann glaube ich, ist das schon mal ein wesentlicher Punkt, dass die nicht nur das anschauen müssen, sondern wirklich auch sehen, da kann man wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen. Und sei es der, dass ich den Strom, den ich sonst von einem Versorger kaufen muss, vielleicht zur Hälfte eigentlich mir selber hier erzeugen kann. Und wenn noch was übrig bleibt, dann kriege ich Ausschöpfung. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ja Vereine wie die EGIS und andere, die sowas mithelfen zu organisieren. Und dort sind dann auch immer sogenannte Gesellschafterversammlungen, das sind auch Überzeugungstäter oft, die halt sowas starten, die dann, wenn Geld am Ende des Jahres übrig bleibt, nicht wie typische Aktionäre sagen, alles rausschütten, sondern sagen, ja, investieren wir in eine neue Anlage. Also damit wir das Thema noch weiter voranbringen können. Das startet tatsächlich halt mit solchen Menschen, die schon gute Erfahrungen gemacht haben und sehen, dass das insgesamt nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern eigentlich für uns auch einen Vorteil bringt.
Mhm. In der Vergangenheit war es natürlich so, dass man gesagt hat, das Thema Energie, da kann ich überhaupt nichts machen, das gehört irgendwelchen großen Energiekonzernen. Ich als Einzelner muss den Strom kaufen von dem, der die Infrastruktur hat oder den Strom halt liefert. Und jetzt kommt natürlich der Wahn, dass man sagt, okay, also ich bin gerade dabei, mir ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Allein schon der Gedanke, dass ich einen Teil des Stroms selber mache und nicht mehr bezahlen muss, ist ein gutes Gefühl und ändert natürlich die Einstellung zu dem Thema wahrscheinlich insgesamt. Aber ich finde auch den neben dem monetären oder dem wirtschaftlichen Aspekt diesen sozialen Aspekt gut, dass man auch sagt, okay, wir setzen uns hier zusammen. Also nicht nur der Bauer X macht mit irgendjemandem was und wir schauen alle zu, sondern wir setzen uns alle zusammen, wir einigen uns, wir sind eine Gemeinschaft. Gerade in Zeiten, wo man sehr viel über gespaltene Gesellschaft spricht, glaube ich, kann das auch ein super Nebeneffekt sein. Eben dieser soziale Ding, dass man auch wieder ein Stück weit zusammenwächst und sagt, wir machen hier was gemeinsam, das ist unser Windpark, das ist unsere Energieanlage und am Ende profitieren wir sogar auch noch davon.
Ganz genau, das sehen wir auch. Das war jetzt auch bei dem Workshop in Berlin so, dass einer der wichtigen Punkte war natürlich, es braucht immer eine Person vor Ort, die sowas einmal anstößt. Ne? Die sagt, okay, ich mache das aus Eigeninitiative heraus und bin Überzeugungstäter, weil die braucht es einfach, um dieses Signal mal zu setzen im Dorf, in der Gemeinde, wo auch immer. Und dann führt es oft dazu, dass man halt 2, 3, 4, 5 Mittäter findet. Und diese Kerngruppe, die braucht es einfach. Ne? Dass dann hier über viele Veranstaltungen, das Dorffest und Mundpropaganda etc. stattfindet, um mehr und mehr dann zu überzeugen, dass sie dort mitmachen, dann irgendwie eine Plattform zu finden, wie sie es organisieren, damit man das persönliche Risiko ein bisschen rausnimmt. Und da gibt es ja viele Dinge, aber ohne die sozusagen Initiatoren, die Multiplikatoren, die in den Regionen vor Ort sowas einmal starten, die auch sozusagen die Autorität haben, dass die Menschen vor Ort denen mal zuhören und sich damit beschäftigen, wird schwierig. Ne? Also, dass man das wieder von außen aufsetzt oder dass es nur der Landrat sagt, das machen wir jetzt, dann wird es auch schwierig. Ne? Also ich glaube, da braucht schon in diesen einzelnen Zellen immer so Überzeugungstäterinnen.
Ja, du hast ja das Thema Kommunikation vorhin schon mal angesprochen. Und jetzt hast du es gesagt, dass man auch mal jemand zuhört. Leider ist uns auch ein bisschen die Eigenschaft abhang oder die Fähigkeit abhang gekommen, Leuten zuzuhören mal. Und je mehr gute Beispiele es gibt, die wir uns dann, wo wir auch bereit sind, die uns anzuschauen, anzuhören, mal drüber nachzudenken, umso mehr wird es wachsen, natürlich der Kick, der schnellen Aufregung zu folgen, ist irgendwie größer. Aber wenn man sich ein bisschen wieder zurücklehnt und ein bisschen besonnener vorgeht und anderen zuhört, glaube ich, das ist sehr hilfreich. Über die EU wird ja immer viel und gerne geschimpft, aber die EU ist natürlich auch eine Organisation, die eben Energiegemeinschaften geradezu nicht nur wünscht, sondern sogar fordert und entsprechend auch fördert.
Ja.
Ist so, ne?
Genau, also die Europäische Union fördert sowas. Ich meine, da gibt es ja diesen European Green Deal und das ist ein Baustein dabei. Es bleibt zu hoffen, dass es sozusagen auch in der Zukunft so ist, weil sich ja die die Wahrnehmung oder die Relevanz von bestimmten Themen ein bisschen verschärftet sind auch, notwendigerweise, aber wie vorhin schon gesagt, es ist auch ein Thema, das uns einholen wird und wichtig bleibt. Aktuell muss man sagen, es gibt viele Förderkulissen, wo die erneuerbaren Energien seitens der EU gefördert werden. Das geht jetzt noch in dem Raum in dem Projektförderraum bis 2027, weil jetzt die letzten Ausschreibungen dazu kommen. Und dann muss man schauen, was das neue Rahmenprogramm der Europäischen Union wieder bietet im Bereich der erneuerbaren Energien.
Wobei der Druck ja nicht nur durch Klimawandel kommt, also CO2-Belastung, sondern auch aus wirtschaftlicher Hinsicht, weil Gas wird zunehmend teurer werden. Das heißt, man wird sich zunehmend überlegen müssen, wie kommen wir aus dieser Kostenfalle raus.
Ja, es ist, sagen wir mal, Gas ist noch viel da und der Gaspreis ist nicht nur ein Angebots- und Nachfrage-reguliertes System, sondern da spielt die Politik eine Riesenrolle im Bereich der Fossilen überhaupt, sonst müssten die viel teurer sein. Wenn man insgesamt die Folgeschäden mit einberechnet, es ist politisch massiv gefördert, nach wie vor. Und es wird aber doch so sein, dass wenn man auch in Deutschland es schafft, die erneuerbaren Energien noch deutlich voranzubringen, dann ist es ein Standortvorteil. Weil wir jetzt ja über den europäischen CO2-Zertifikatehandel jetzt schon zu zahlen haben. Also Energie- oder CO2-intensive Betriebe müssen halt für diese übermäßigen Zertifikate, die sie brauchen, weil sie mehr emittieren, als erlaubt ist, zahlen. Und aktuell ist der Preis, glaube ich, bei 60, 65 Euro pro Tonne. Erwartet wird, dass das enorm steigt in den nächsten Jahren, weil ja die Anzahl der Zertifikate reduziert werden. Und und dann spielt das für die Industrie eine Riesenrolle. Wie kann ich mir die Energie besorgen, die ich brauche, und ohne dass es dabei CO2 emittiert? Und das wird ein riesen Standortvorteil werden, wenn wir massiv weiter investieren in diese Erneuerbaren.
Also ich glaube, man muss einfach das Mindset dahingehend auch mal aktualisieren, dass das Thema Energiewende kein ideologisches, sondern ein naturwissenschaftlich begründetes Thema ist. Ne?
Sicherheit, also es führt ja nicht
einfach so.
Ich meine, die Sonne schickt keine Rechnung, das ist einmal ganz gut. Natürlich braucht man die Technologie, diese Sonnenenergie für uns nutzbar zu kriegen und das bestmöglich organisiert. Und da sehen wir in der dezentralen Vorgehensweise Riesenpotenzial.
Wenn ihr im Sommer 26 euer Projekt abschließt, was wird so das Vermächtnis sein, das dann übrig bleibt?
Hoffentlich ein gutes Handbuch, das eine Anleitung gibt für alle Partner in unserem Projekt, in den Ländern, solche Energiegemeinschaften auf den Weg zu bringen, mit einer Ausstrahlkraft, weil das wird ja dann über die Europäische Union publiziert, für andere europäische Länder und Partner, die sowas angreifen wollen. Und damit, dass wir quasi halt ganz viele Punkte setzen können, wo solche Energiegemeinschaften entstehen. Das wäre das Ziel. Parallel sind wir natürlich immer wieder noch dran, auch dann weiter, sind wir nicht fertig, meiner Meinung nach, sondern dran weiter Optimierung von Energiegemeinschaften in weiteren Forschungen voranzubringen.
Also habt ihr auch Förderanträge in der Pipeline, wo ihr sagt, das Thema wohl lassen wir auf jeden Fall nicht los, sondern bleiben wir weiter dran?
Mit Sicherheit. Wir haben jetzt gerade nächste Woche, 21. Mai, wird ein Antrag abgegeben, der heißt Quantum AI to Power.
Okay.
Also wir wollen jetzt die künstliche Intelligenz mit noch in den Vordergrund bringen. Und wir haben ja an der Technischen Hochschule in Deggendorf Expertinnen mit dem Rui Lee und mit der Helena Liebelt, die sich mit Quantencomputertechnologien super auseinanderkennen und diese Kombi unser Energiesystem-Know-how und deren KI und Quanten-KI-Know-how zu vereinen und sagen, wie können wir real-time basiert entscheiden, was wir in dieser Energiezelle machen. Dass wir Wetterdaten kriegen und sofort verarbeiten können, dass wir die Verbrauchserzeugersituation gut kennen und dann immer entscheiden, wo soll die Energie hinlaufen oder müssen wir speichern. Und wenn wir den Speicher haben, können wir den vielleicht wieder sinnvoll zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es eben keine Erneuerbaren gibt, wieder nutzen. In welcher Form wollen wir es nutzen? Wie groß soll der Speicher sein? Wie wollen wir den betreiben? Das sind viele Fragen. Und da stellen wir gerade einen Antrag und hoffen natürlich, dass wir weiterkommen. Das ist immer Glückssache in der Europäischen, bei der Europäischen Union und manchmal auch schwierig und enttäuschend, wenn man nicht zum Zug kommt. Aber wir versuchen auf vielen Wegen dort unsere Ideen weiterentwickeln zu können.
Okay, vielen Dank. Wir drücken euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es weitergeht und ist gleich auch eine Anregung für vielleicht eine weitere Folge im Forschungsfunk. Raimund, ich danke dir ganz herzlich fürs Dasein heute und für das interessante Gespräch und die vielen Einblicke. Ich glaube, dass das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich, die ein bisschen weiter einsteigen wollen, auch sehr interessant war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, das war's wieder vom Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Heute mit Professor Raimund Brozak, Experte für erneuerbare Energien vom European Campus Rottal-Inn der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dann.
Vielen Dank.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.